Aberglaube heißt ja Gegenglaube. Aberwitzig hat eine ähnliche Konstruktion als Wort. Das ist die Bezeichnung von Glaubensvorstellungen, die von den offiziellen Kirchen, also bei uns die christlichen Kirchen, nicht akzeptiert wird. Wobei das innerhalb der Kirche natürlich auch so eine Sache ist. Also ein guter Evangelischer findet schon das Weihwasser ein bisschen abergläubisch. Aber jedenfalls Aberglaube, wir sagen als Volkskunde auch nicht Aberglaube, wir sagen Volksglaube. Denn das ist ja eine wertende Bezeichnung, nicht? Also nochmal kurz zusammengefasst, alles was nicht christlich sanktioniert ist im Glaubensbereich, ist Aberglaube bzw. eben Volksglaube.
Wobei ja dann trotzdem, wie zum Beispiel im Fall des Freitag des 13., das Christentum sozusagen der Boden ist, aus dem vielleicht so ein Aberglaube wie die Angst vor dem Freitag des 13.
Man kann das häufig, wie ich schon angedeutet habe, bei der Sicht des Evangelischen auf das Katholische kirchlich und weltlich nicht so ganz trennen. Also da gibt es Mischformen, die aber das macht für den, der daran glaubt oder der es kennt, nichts aus. Ob es eine Mischform ist oder rein kirchlich, wobei es dann normaler Glaube wäre, kein Aberglaube oder eben Aberglaube ist.
Wir haben dann mal so einige bekannte Glaubenssätze, abergläubische Glaubenssätze sozusagen zusammengesammelt. Zum Beispiel die schwarze Katze, die von rechts oder von links an einem vorbeiläuft und in dem einen Fall Pech, in dem anderen Glück bringen soll. Dass man unter einer Leiter nicht durchlaufen sollte. Das vierblättrige Kleeblätter Glück bin, um nur so einige zu nennen. Was hat es denn mit der Herkunft jetzt einiger vielleicht dieser genannten Beispiele auf sich? Können Sie dazu was sagen?
Also die Herkunft von Aberglaubensvorstellungen wie schwarze Katze oder Kleeblatt als Glücksblatt, irgendwann fängt es mal an, einer fängt damit an, eine charismatische Persönlichkeit, der nächste Nachbar macht es vielleicht mit. Man weiß nicht so genau, wie lange das schon existiert und was dazu geführt hat. Fangen wir mal mit der Katze an. Schwarz ist immer eine verdächtige Farbe. Der Teufel ist schwarz. Und eine schwarze Katze, Katzen ja ohnehin als Tiere der Hexen, sind so ein bisschen verdächtig und ja auch undurchschaubar. Dann interpretiert man eben eine Katze von links nach rechts als negativ und damit sich das aufhebt und man die Katze vielleicht zurückjagen kann, ist die andere Richtung die gute. Das vierblättrige Kleeblatt ist was Besonderes und was besonders ist, dass hat immer auch im Volksvorstellungen eine besondere Stellung. Das gilt für Gartenkräuter, die einen charakteristischen Geschmack haben, die dann als medizinisch gesund oder ungesund klassifiziert werden. So. Und das ist, und wir sind ja im Bereich des pflanzlichen Kleeblatt, was Besonderes, das findet man nur selten, das bringt Glück. Oder man hat Glück schon, wenn man es überhaupt nur findet. Kirchlich wäre dann der Marienkäfer als Glückssymbol, wie der Name schon sagt und nicht nur im Deutschen, auch im Englischen. Das ist ein Käfer, der an Maria, also die Mutter Gottes oder Mutter Jesu, erinnert und damit ist es natürlich positiv. Schornsteinfeger ist auch schwarz, dann gilt wahrscheinlich dasselbe für die schwarze Katze, nur im positiven Sinn. Wenn man ihn anfasst dann und sich vielleicht sogar ein bisschen schwarz macht dabei, dann bringt das Glück. Also eigentlich das Gegenteil von unglücksbringend, das Schwarze in diesem Fall. Glücksschweine haben eine andere Herkunft. Bei irgendwelchen Veranstaltungen wie Schützenfesten zum Beispiel bekam früher der beste Schütze häufig ein Schwein geschenkt. Und daher, er hatte Glück damit, dass er gewonnen hat und einen Preis bekam, deswegen Glücksschwein.
Was sind vielleicht auch Beispiele von Aberglaube, die weitreichende historische Auswirkungen hatten?
Ja, es ist tatsächlich so, dass also an einem Freitag angeblich Bismarck keine Verträge unterschrieben hat und Napoleon eine Kriegspause eingelegt hat, weil der Freitag ein Unglückstag war. Und angeblich ging Goethe am Freitag überhaupt nicht aus dem Bett raus, weil ihm ja alles Mögliche passieren konnte, obwohl Goethe ja eigentlich ein rationaler Geist war. Ob das allerdings Anekdoten sind oder wissenschaftlich erwiesen, das ist zu hinterfragen.
also der Aberglaube, wie Sie schon ausgeführt haben, ist ja jetzt sozusagen auch eine Art schon im Wort enthalten, das Gegenteil von einem christlichen Glauben, beziehungsweise bestimmte Arten von Glaubenssätzen, die außerhalb der christlichen Religion zumindest stehen. Was ist denn aber eigentlich der Unterschied zwischen religiösem Glauben und Aberglaube?
Das kommt auf den Betrachter an. Also wenn man nicht trennt zwischen christlichem Glauben und Aberglauben, also wenn man sehr rational, sehr aufgeklärt ist, dann gehört vieles, was besonders in der katholischen Kirche üblich ist, zum Aberglauben. Also es ist die Perspektive des Beschauers, ob er etwas als Aberglaube oder richtigen Glauben interpretiert. Und wir Menschen sehen die Frage, warum ist man gläubig oder abergläubisch? Wir scheinen Gehirne zu haben, die sowohl rational denken können, als auch glauben können. Und das erklärt, warum Aberglaube und Glaube so populär ist. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es gibt so eine nette Anekdote von dem Nobelpreisträger Max Planck, also einem Physiker, der seinen ebenso berühmten, auch Nobelpreisträger Niels Bohr besucht hat. Also Leute, die wirklich dem rationalen Wissenschaftsdenken verpflichtet sind. Und dann sieht er doch am Haus von Niels Bohr, einem Dänen, ein Hufeisen hängen. Da sagt er, ja, Sie als Naturwissenschaftler, ein Hufeisen am Haus. Das hat Niels Bohr gesagt, man sagt, es hilft. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Diese charakterisiert aber eine Haltung von vielen Leuten. Sie glauben nicht richtig dran, aber sie machen es trotzdem, weil es könnte ja sonst was schiefgehen oder es bringt was Positives. Denken Sie an Kettenbriefe. Natürlich ist das Mumpitz, das weiß auch jeder. Aber es wird ja immer, wenn man den Brief nicht weiterschickt, möglichst noch vervielfacht, dann passiert irgendwas Fürchterliches, wenn dann auch in den Kettenbriefen häufig Beispiele aufgezählt. Und ich glaube, die Hälfte aller Leute, die einen Kettenbrief kriegen, schicken ihn dann doch weiter, weil, ja, es könnte ja doch was passieren. Nicht? Also so, wir sind häufig in der Mitte zwischen gläubig und ungläubig.
Wenn wir nun die Religion betrachten, dann kann man ja festhalten, dass in dieser Gesellschaft weit weniger Menschen sich als religiös verstehen als noch vor, sagen wir mal, 100 Jahren. Wie sieht es denn dagegen mit der Verbreitung von Aberglauben aus? Wie verbreitet ist Aberglauben in dieser Gesellschaft?
Es gibt keine Statistik über die Verbreitung von Aberglauben, aber man hat beobachtet, dass in kritischen Zeiten der Aberglaube zunimmt. Also zum Beispiel im Krieg, um rauszufinden, geht es meinem Vater, meinem Sohn gut, lebt er noch, geht man zum Kartenlegen und dann weiß man nachher, ja, er lebt noch oder er lebt nicht oder es kann ein Bild von der Wand fallen, wo er drauf ist. Kritische Zeichen fördern das Irrationale. Und da wir zurzeit ja keine kritische Zeit haben, was, ja, müsste eigentlich der Aberglaube abnehmen. Aber man redet sich Krisen ja auch herbei, wie Sie jetzt bei der Weltuntergangsszenarien des Klimawandels sehen. Nicht? Insofern liegt es auch wieder am einzelnen Beschauer, ob er etwas als kritisch oder nicht kritisch empfindet.
Ja, ob das eine herbeigeredete oder eine reale Krise ist, auch darüber lässt sich streiten.
Ja, ich weiß. Aber sagen wir es mal so, aber jedenfalls geht die Welt nicht in 10 Jahren unter, nicht?
Kommen wir zurück zum Aberglaube.
Ja.
Wie sieht es denn, also ich habe so aus meiner rein persönlich subjektiven Wahrnehmung, würde ich sagen, Aberglaube oder abergläubische Ideen werden heutzutage in dieser Gesellschaft eher belächelt. Aber bestimmt sieht das im Rest der Welt anders aus oder was sind vielleicht Beispiele außereuropäischer Gesellschaften zum Beispiel?
Also in ganz Westafrika stirbt keiner eines natürlichen Todes. Alle sterben durch Zauberei, so glaubt man dort. Das wäre ein ganz krasses Beispiel, dass nicht nur wir Aberglauben haben, sondern aus europäischer Sicht andere Länder noch viel mehr von Aberglaubensvorstellungen bestimmt sind. Andererseits, ich glaube nicht, dass Aberglaube generell belächelt wird.
Ich habe noch eine Frage, und zwar, was glauben Sie, warum sind Menschen abergläubisch?
Warum sind Menschen abergläubisch? Eine große Frage, aber es scheint mir eine Frage der Gehirnstruktur zu sein. Wir haben dort, müsste man natürlich einen Gehirnforschungsspezialisten nochmal fragen, ob das überhaupt erforscht ist, ein Areal, was für Glauben zuständig ist. Ich will jetzt gar nicht trennen zwischen kirchlichem Glauben und Aberglauben. Und wir haben einen rationalen Teil. Und die arbeiten zum Teil unabhängig voneinander, wie das Beispiel von Niels Bohr zeigt. Es lässt sich vereinen und ist dem einzelnen Gehirnbesitzer manchmal gar nicht so bewusst. Es ist einfach so. Wir sind zum Teil noch archaisch, noch steinzeitlich. Und da wäre eben der Aberglaube in die Region einzuordnen. Und vielleicht in 2000 Jahren sind wir dann nur noch rational oder nur noch gläubig. Wer weiß.